Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier im Raum, am Livestream. Wir sind heute zu Gast mit der Regierungsmedienkonferenz an einem ungewöhnlichen, aber durchaus naheliegenden Ort, in der Thüringer Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal in Erfurt. Der Schuljahresbeginn in Thüringen steht unmittelbar bevor. Übermorgen geht die Schule los und dazu jetzt Bildungsminister Helmut Holter.
Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich habe heute Morgen und der Fachtag läuft noch zeitgleich, einen Fachtag für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer eröffnet. Über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben daran teilgenommen. Ich habe gut gelaunte, optimistisch gestimmte Lehrerinnen und Lehrer getroffen, die mit viel Freude sich auf das beginnende Schuljahr freuen und sich darauf vorbereiten. In diesem Schuljahr, welches am Donnerstag, dem 1. August, ja beginnt, werden rund 19.000 Schülerinnen und Schüler eingeschult, das heißt ABC-Stützen, rund 19.000. Damit ein weiterer Zuwachs auch an Schülerinnen und Schüler in Thüringen. Wir sind an einem besonderen Ort, wie Herr Knote gerade formuliert hat, hier an der TGS Otto Lilienthal. Warum sind wir an dieser Schule? Ich könnte jetzt persönliche Gründe nennen, ich könnte andere Gründe nennen, fachlich-politische Gründe. Ich will mal zwei persönliche Gründe nennen. Der eine persönliche Grund besteht darin, dass ich den Beginn dieser Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal von Anfang an begleitet habe. Das ist ja eine Gemeinschaftsschule, die aus einer Grundschule entstanden ist. Und das ist also etwas Neues in Thüringen gewesen, wirklich eine Grundschule sich dann mit aufwachsenden Klassen in die höheren Altersgruppen dann entwickelt hat. Das wird Herr Dorst gleich nochmal sagen. Und die damalige Schulleiterin von München hat das mit Vehemenz auch umgesetzt, ist jetzt in den Ruhestand gegangen. Dafür ist Herr Dorst gekommen, das ist mein zweiter persönlicher Grund, weil ich Herr Dorst schon kennenlernte als Schulleiter in Ascheral in der dortigen Gemeinschaftsschule, ihn als einen sehr engagierten und auch vom Kollegium und auch von den Schülerinnen und Schülern und Eltern geschätzten Schulleiter kennengelernt habe. Er hat sich dann hier beworben. Und als wir dann zur Eröffnung des Jahres des Schulsports 2024 hier waren, ich dann noch mitbekam, dass er Kraftsportler ist. Also wir haben einen Schulleiter, der nicht nur vor Kraft strotzt, sondern auch tagtäglich an seiner eigenen Kraft arbeitet. Ich habe gesagt, da müssen wir hingehen. Der eigentliche Grund ist ein inhaltlicher. Es hat damit zu tun, dass wir A, in einer Gemeinschaftsschule sind. Zweitens, dass diese Schule eine Stadtchancenschule ist. Und drittens dann auch das duale Studium hier umgesetzt wird. Also diese TGS, Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal, ist Ausbildungsschule für das duale Studium. Das Stadtchancenprogramm werden wir beginnend ab dem 1. August 2024 in Thüringen umsetzen. Wir starten mit den Grundschulen und neuen berufsbildenden Schulen. Das wird dann systematisch aufwachsen und die Gemeinschaftsschulen steigen dann im zweiten Halbjahr, also Februar 25, ein. Aber das heißt ja nicht, dass man dann einsteigt, sondern gedanklich und in den Konzepten ist auch Herr Dorst mit seinem Kollegium ganz konkret eingestiegen. Ja, und ich würde sagen, lieber Herr Dorst, sagen Sie doch mal etwas zu Ihrer Schule und zu dem, was Sie konzeptionell vorbereiten.
Ja. Die Otto Lilienthal Schule ist eine besondere Schule, eine reformpädagogische Schule, die aus der Klasse 1 erwachsen ist. Und meine Vorgängerin Frau Münch hat sehr viel Herzblut in diese Schule gesteckt, was man natürlich auch merkt am Kollegium, was man merkt an den Lernhäusern. Also wir haben hier ein Lernhausprinzip innerhalb der Schule. Das heißt, das sind kleine Familien, die gemeinsam mit ihren Lernhauslehrern und Lehrerinnen den Alltag beschreiten. Und dieses Prinzip zieht sich nach oben. Und Sie haben es ja schon gehört, wir haben auch bis zur 12. Klasse die Möglichkeit, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss machen können. Das heißt, wir starten dieses Jahr das erste Mal mit der 11. Klasse. Die BLF haben alle bestanden. Realschulabschluss, Hauptschulabschluss hatten wir dieses Jahr im Haus. Es ist niemand ohne Abschluss gegangen, was zeigt, dass das System der Gemeinschaftsschule sehr, sehr gut funktioniert, dass viele Schülerinnen und Schüler sich ja langsam entwickeln, manche auch schneller, und darauf kann man innerhalb des Systems gut reagieren. Und ich denke, deswegen ist die Stimmung auch sehr, sehr gut. Wir haben gestern an unserer Schulvision gearbeitet und starten voller Zuversicht als Schule, die, es wird später auch noch Thema sein, im Startchancenprogramm ist. Und ja, deswegen haben wir allen Grund, uns zu freuen.
Das Startchancenprogramm hat ja drei Säulen. Das eine sind Investitionen, die ermöglicht werden in die Lernumgebung. Kannst du hast vielleicht dann nochmal sagen, wenn ich die drei Säulen kurz angesprochen habe, was er hier für diese Schule gedacht hat. Also es gibt Geld, welches dann gemeinsam mit dem Schulträger für die Verbesserung der Lernumgebung an diesen Stadtschanzenschulen eingesetzt werden kann. Zweitens gibt es ein Chancenbudget, das heißt, die Stadtschanzenschulen bekommen ein Budget, sprich Geld, welches sie einsetzen können für die kreativen Vorhaben und intelligenten Überlegungen, die dann an der Schule zur Verbesserung der Bildungsarbeit tatsächlich eingesetzt werden können. Und das Dritte ist eben Multiprofessionalität. Wir haben bei den Stadtschanzenschulen die Möglichkeit, sowohl Clusterassistenzen als auch Chancenassistenzen einzusetzen. Ich komme später nochmal auf die pädagogischen Assistenzen und die Verwaltungsassistenzen. Wir müssen die in diesem Programm ein bisschen anders nennen, um das abzugrenzen voneinander. Damit wird schon deutlich, wenn ich von Clusterassistenten spreche, dass die Stadtschanzenschulen zusammen in Clustern zusammengefasst werden. Das bedeutet auch Vernetzung, bedeutet auch Austausch. Und diese Clusterassistenz übernehmen Verwaltungsarbeit für die Schulleitung, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Bedeutet ganz klar Entlastung, wie auch das in den anderen Schulen bei Verwaltungsassistenzen ist. Wie gesagt, komme ich später nochmal drauf. Und die Chancenassistenzen sind keine Lehrerinnen und Lehrer, sondern sind ja eigentlich Menschen, die pädagogische Veranlagung haben, auch bestimmte Vorbildung haben, die dann zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer an den Stadtschanzenschulen, konkret auch hier an der TGS Otto Lilienthal, arbeiten. Ich weiß, dass Herr Dorst mit seinem Team hier schon vorgedacht hat. Und vielleicht sagen Sie einfach mal, was Sie bei den drei Säulen umsetzen wollen.
Ja, vielleicht vorab, ich denke, das ist ganz interessant. Dieses Startchancenprogramm hat uns unglaublich geholfen, nach vorn zu kommen. Ja, denn bei unserer ersten Besprechung, als ich ja neu angefangen habe, hieß es, naja, Herr Dorst, Sie sind vielleicht 2035 dran mit Modernisierung, mit Internet, allem Möglichen, was das betrifft. Und da war das schon ein großer Segen, dass wir ins Startchancenprogramm gekommen sind. Denn dadurch haben sich ganz viele Türen für uns geöffnet. Es geht schneller, was das Internet angeht. Das spielt eine große Rolle innerhalb der Schule. Wir werden an Lehrkraft teilnehmen. Da wird die Schule auch Modellschule mit dafür sein in Thüringen. Das heißt, wir werden in die Niederlande fahren, werden ein neues Verwaltungssystem uns anschauen. Wie kann man Schule effizienter gestalten? Also weg von den ellenlangen Dienstberatungen hin zu mehr Mitsprache im Kollegium, mehr Mitsprache bei den Schülern. Das ist durch Startchancenprogramm möglich. Wir werden im Bereich Traumapädagogik mit voranschreiten, auch durch das Startchancenprogramm erst möglich geworden. Wir haben alle in den Schulen traumatisierte Kinder. Oft wissen wir es nicht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, gutes Personal auch einzukaufen, Dinge zu finanzieren, die wir vorher nicht finanzieren konnten, wie Coachings, auch eine lernförderliche Umgebung. Ja, wir sind schon gut mit dabei, aber wenn man sich im Schulhaus umguckt, kleine Lerninseln sind notwendig. Die Schüler sollen ja auch das, was sie hier vorfinden, als zweite Heimat sehen. Ja, denn Schule ist ja auch die Zeit, in der wir uns eigentlich allermeisten aufhalten. Schülerinnen, Kollegen, wenn man das mal so auf den Tag runterbricht. Und da ist das Startchancenprogramm sehr, sehr hilfreich. Und ermöglicht uns zum Beispiel die beiden Sachen, die ich jetzt genannt habe, plus eine Technisierung, plus Fortbildung fürs Kollegium. Ich könnte jetzt noch unendlich mehr nennen, aber ich denke, so als Beispiel reicht das erstmal aus.
Genau, und das Besondere an dem Stadtschanzenprogramm ist, es ist ja ein Bund-Länder-Programm, welches ja 50-50, also 50% zur Hälfte von Bund und Land finanziert wird. Das sind 23 Millionen pro Jahr vom Bund und 23 Millionen vom Land. Auf 10 Jahre angelegt. Das ist erstmalig, dass ein Bundesprogramm auf 10 Jahre angelegt ist und damit 460 Millionen im Schulbereich in Thüringen innerhalb dieser 10 Jahre dann umgesetzt werden. Zweiter Punkt, den ich erst angesprochen hatte, war das duale Studium. Die Lilienthal-Schule ist Ausbildungsschule. Wir haben 50 Plätze an der Universität hier in Erfurt. Darüber haben wir mehrfach gesprochen und Sie haben auch darüber berichtet. Das startet jetzt mit dem Wintersemester. Nächste Woche am 8. kommen alle, die sich erfolgreich beworben haben, die den Zuschlag bekommen, hier in Erfurt zusammen. Und wir werden am 8. August dann die Verträge mit den zukünftig Studierenden unterschreiben. Weil, das ist etwas Besonderes, Auf der einen Seite, ja, ist das ein attraktives Studium, weil es gibt sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang Geld, welches wir vom Freistaat zur Verfügung stellen. Ich muss nochmal sagen, also im Bachelor-Studiengang sind das 1.450 und dann im Master 1.600 Euro pro Monat, die Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Aber die Bedingung ist, dass diejenigen, die dieses Studium hoffentlich dann erfolgreich absolvieren, auch mindestens 5 Jahre im Freistaat bleiben. Also wir binden über diesen Weg die jungen Leute an Thüringen. Das heißt nicht, dass jetzt andere Studiengänge nicht mehr stattfinden. Das normale sozusagen Lehramtsstudium, welches bisher stattgefunden hat an der FSU, also Friedrich-Schiller-Universität in Jena, als eben auch hier in Erfurt, wird weiterhin stattfinden. Und jede muss sich entscheiden. Aber es ist eine Form der Lenkung. Ein bisschen steuern wir und lenken wir jetzt, weil es geht um Regelschullehramt, um dann also auch entsprechend mehr Regelschullehrerinnen und Regelschullehrer zu bekommen. Die 50 Plätze haben wir aufgeteilt auf die Schulamtsbezirke, also sind 5, die wir haben. Jeder Schulamtsbereich hat 10 Plätze bekommen, damit auch 10 Ausbildungsschulen, hier in Mitte eine Ende befinden wir uns jetzt gerade und die Auswahl ist entsprechend getroffen worden und wir können dann mit dem Wintersemester auch ganz konkret loslegen. Damit sind wir beim Personal. Das interessiert Sie natürlich immer, wie sieht es aus mit der Personalabdeckung und mit Einstellungen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir im vergangenen Schuljahr, also 23/24, 1048 Lehrerinnen und Lehrer unbefristet eingestellt haben. Damit sind wir wieder auf dem Niveau der Vorjahre. Das schwankt natürlich immer mal ein bisschen um 10, 20, aber wir haben das Niveau der Vorjahre gehalten. Und wenn man davon ausgeht, dass wir von 945 Abgängen, sprich in den Ruhestand, gesprochen haben, dann haben wir also unser Ziel erreicht und die Landesregierung hat geliefert. Sie wissen, dass wir immer über den Generationswechsel gesprochen haben. Ich habe immer betont, es fehlen 2 Generationen. Die eine Generation, die nicht eingestellt wurde, die andere Generation, die jetzt aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters berechtigt und vollkommen verdient in den Ruhestand eintritt. Der läuft und wir liefern. Und wir haben jetzt seit 2014/15, seitdem diese Koalition am Ruder ist in Thüringen, über 7.500 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. 43% aller jetzt tätigen Lehrerinnen und Lehrer sind in den letzten 10 Jahren eingestellt worden. Und damit wird deutlich, wir haben hier ganz klar unseren Auftrag erfüllt. Und das sind im Durchschnitt der letzten Jahre 1.000 gewesen. Als ich 2017 hier das Amt übernommen habe, waren wir deutlich, deutlich darunter. Und wir haben dann, das war eine der ersten Entscheidungen, die ich damals getroffen habe und Gott sei Dank auch in der Regierung, auch konkret mit der Finanzministerin verabredet konnte, dass der Stellenabbaufahrt aufgegeben wird. Denn mit jedem Landeshaushalt war vorgegeben, dass weitere Lehrerstellen gestrichen werden sollten, was also kontraproduktiv war für den Bildungsauftrag. 7.500 Lehrerinnen und Lehrer ist faktisch eine Kleinstadt. Wenn ich dann noch die Familien dazu nehme, die dazu gekommen sind und das mal 3 multipliziere, was so der statistische Wert ist, dann kommen wir noch auf ganz andere Zahlen, also dann haben wir schon eine größere Kleinstadt. Und jetzt aktuell, also im nächsten Monat zum 1.8. und dann im August fortfahren, werden wir 313 weitere Lehrerinnen und Lehrer einstellen. In ganz Thüringen immer gemeint, 313. Und damit wird deutlich, wenn ich von einer Prognose von rund 950 Abgängen in dem nächsten Schuljahr 2024/25 ausgehe, dass wir ein Drittel schon eingestellt haben werden und gehen den Weg dann konsequent weiter und die Lehrergewinnungskampagne und unsere ganzen Umstellungen, die wir vorgenommen haben, die zahlen sich ja aus. Wir wissen, dass seit 2015 hier konsequent ein Weg gegangen wurde und der auch weitergegangen wird, was die Veränderung in dem ganzen Schulbereich betrifft. Dazu gehört die Wiedereinführung der Verbeamtung, dazu gehört die eben erwähnte Lehrergewinnungskampagne. Es war ja das, was ich bedauert habe, dass die Kultusministerkonferenz sich nicht einigen konnte, eine Lehrergewinnungskampagne oder eine Marketingkampagne für Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland zu machen, sondern viele Länder machen jetzt ihr eigenes Ding, so wir auch. Aber die zahlt sich aus, dass wir eben nicht nur werben, sondern dass wir auch die Einstellung tatsächlich umgestellt haben, digitalisiert haben. Und im November vergangenen Jahres haben wir auch die Einstellungsrichtlinie entsprechend so verändert, dass auch weitere Beschleunigung da ist und auch Kolleginnen und Kollegen, die kein Lehramt studiert haben, in den Schuldienst eintreten können. Wir haben Das wissen Sie auch in der Zeit, die Besoldungsangleichung für alle Schularten erreicht, also die A13 für die Regelschulkolleginnen und Kollegen, damit auch für diejenigen, die an den Gemeinschaftsschulen arbeiten, die A13 auch für die Grundschulkolleginnen und Kollegen. Im Vorbereitungsdienst sind die Zahlen erhöht worden, der Ausbildungskapazitäten, und am Ende steht auch das duale Studium. Ich könnte noch viel mehr Dinge nennen, die diesen Weg aufzeichnen. Diejenigen, die das Handout haben, können dort diesen Pfad sozusagen nachverfolgen. Damit ist aber nicht Ende der Geschichte, sondern wir gehen diesen Weg weiter. Und es ist auch wichtig, dass Thüringen diesen Weg weitergeht. Wie gesagt, dazu gehört das Stadt-Chance-Programm, dazu gehört das duale Studium. Darüber haben wir gesprochen. Dazu gehören aber auch die pädagogischen Assistenzen. Was haben mir Lehrerinnen und Lehrer immer wieder gespiegelt? Wir brauchen Unterstützung. Die Schülerschaft ist heterogener geworden. Sie ist auch in der Individualität anspruchsvoller geworden. Also 2017 und 2018 haben mir Lehrerinnen und Lehrer gesagt, ich kann in meiner Klasse noch Lerngruppen bilden. Das macht man natürlich heute auch noch. Aber ich muss eigentlich für jeden Schüler und jede Schülerin in meiner Klasse und jeweils in den jeweiligen Fach einen Lernentwicklungsfortschrittsplan entwickeln, aufbauen und entsprechend anbieten. Das heißt, die Ansprüche an die Lehrerinnen und Lehrer sind größer geworden. Und das bedeutet, dass sie Unterstützung brauchen. Deswegen haben wir die pädagogischen Assistenzen eingeführt. Und mit den pädagogischen Assistenzen, das sind 198 Personen, die wir bis Ende 2023 eingestellt haben, gehen wir einen erfolgreichen Weg. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieser pädagogischen Assistenzen auch auf nicht besetzten Lehrerstellen zu führen. Das hat etwas mit Haushaltsverhandlungen zu tun. Aber entscheidend ist, dass wir den Weg weitergehen. Das eine hatte ich beschrieben mit den Stadt-Chance-Schulen. Da heißen die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen anders. Aber von der Aufgabe her ist es eigentlich das Gleiche. Und was die Verwaltungsassistenzen betrifft, ja, da sind wir mal so rangegangen, wir machen mal ein Modellprojekt und machen das in zwei Landkreisen, in Schmalkalden-Meining und im Kyffhäuser-Kreis, und probieren das aus. Da haben wir auch die Schulen entsprechend geclustert, an jedem Kreis 5 Verwaltungsassistentinnen und Assistenten eingesetzt. Denn nach einem Jahr war klar, das hat so einen Erfolg, dass alle anderen gesagt haben, also alle anderen Schulen gesagt haben, wollen wir auch haben. Und das ist natürlich immer eine Frage auch von Geld und auch eine Bereitschaft der Landkreise, weil diese Personen sind bei den jeweiligen Landkreisen, bei den Schulträgern angestellt. Ich werde morgen früh um 10 weitere Vereinbarungen unterschreiben, einmal mit dem Landkreis Sömmerda, dann mit dem Landkreis Altenburger Land und mit dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach, also auch wenn die fusioniert sind, ist Eisenach eigener Schulträger geblieben. Und wir werden also in diesen 3 zusätzlichen Landkreisen auch Verwaltungsassistenzen umsetzen. Und damit haben wir in allen Schulamtsbezirken Verwaltungsassistenzen. Ich sprach schon über den Lehrermangel und Sie lesen, Sie schreiben, berichten darüber, schreiben auch darüber, dass die Schülerzahl sich entsprechend entwickelt und die Prognose auch sagt, dass die Schülerzahl abnimmt. Im Moment, wenn Sie in das Land ausschauen, sagt die Prognose, es gibt noch keine abnehmende Schülerzahl. Wir wissen aber aus den Kindergärten, dass dort die Anzahl der Kinder, die dort in den Kindergarten gehen, abnimmt. Das heißt, das wird dann auch eines Tages sich in der Schule widerspiegeln. Das ist nun mal der Lauf der Geschichte, das ist so. Aber wer jetzt da meint, ja, dann kann man schon mal überlegen, weniger Lehrer einzustellen oder bei den pädagogischen Assistenzen einzusparen, der irrt. Man sollte überhaupt nicht auf diese Idee kommen, sondern wir brauchen die Multiprofessionalität, wir brauchen auch die Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen die Schulsozialarbeiterinnen, die Erzieherinnen und Erzieher, die sonderpädagogischen Fachkräfte, weil wir haben jetzt aufgrund der aufwachsenden Schülerzahl durch Migration, durch Zuzug aus anderen Regionen und Ecken auch Deutschlands, wir brauchen dann die Entscheidung, die Klassen wieder zu verkleinern. Also wir brauchen einfach die Menschen, die an Bord sind. Die dürfen nicht uns verloren gehen und sparen. Das ist an dieser Stelle genau das Falsche. Letzter Punkt, den ich ansprechen will, ist alles das, was ich vom Bund erwarte. Also das Staatschancenprogramm habe ich erwähnt. Das ist wird ein erfolgreiches Programm. Wir werden das jetzt ganz systematisch aufbauen. Dorst hat das auch beschrieben an seiner Schule, wie hier konzeptionell das vorbereitet wurde. Wir haben den Digitalpakt 1.0 in Thüringen umgesetzt, wird immer noch umgesetzt. Und wir haben, das kann ich Ihnen sagen, alle Mittel gebunden. Wir können bis 31.12.2024 abrechnen. Ich gehe davon aus, dass wir das Geld auch dann entsprechend umsetzen in Thüringen. Jetzt geht es um Digitalpakt 2.0. Da sind wir als Länder, auch ich als hiesiger Bildungsminister, hingehalten worden vom Bund. Der Digitalpakt 1.0 ist am 16. Mai ausgelaufen. Wir haben den Anschluss gewollt, aber der Bund bewegt sich dort nicht. Es wird zwar behauptet, da wird kommen, aber mit den Haushaltsverhandlungen auf Bundesebene ist also im Moment noch nicht beantwortet, ob der Digitalpakt kommt. Wir, das ist jetzt wieder die KMK und unsere Verhandlungsgruppe, verhandeln mit dem Bund. Aber im Moment gibt es keine klaren Aussagen, dass der Digitalpakt 2.0 zum 01.01.2025 dann nun startet. Wir brauchen diesen Digitalpakt 2.0. Auch Herr Dorst braucht das Geld, weil Technik verschleißt, aber es geht auch um digitale Bildungsmedien, die angeschafft werden. Es geht um Lizenzen, also es geht um all das, was die digitale Welt ausmacht und was da auch Kosten verursacht. Was heißt das am Ende? Dass die Ampel jetzt auch ganz konkret gefordert. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, sie wollen weg vom Kooperationsverbot hin zum Kooperationsgebot. Da bin ich voll dabei, das hätte ich auch unterschrieben. Aber viel besser wäre es noch, wir ändern das Grundgesetz, so wie das auch Bruder Ramelow und Benjamin Hoff im Bundesrat vorgeschlagen haben, dass das Grundgesetz geändert wird, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung gibt, dass der Bund sich dauerhaft in Bildungsfragen engagiert, damit auch dauerhaft Geld bereitstellt, damit solche Programme wie Stadtchancenprogramm, Digitalpakt, man könnte auch andere Programme nennen, nicht immer nur auf einem begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen, sondern die Länder und damit auch die Schulträger, auch die Schulen Planungssicherheit haben, dass sie wissen, mit einer Gemeinschaftsaufgabe ist grundgesetzlich verbrieft, dass wir dauerhaft Mittel für Bildung aus dem Bundeshaushalt bekommen, die Länder natürlich dazu finanzieren, versteht sich von selbst, ihre Haushalte machen und trotzdem der Föderalismus in der Bildungslandschaft erhalten bleiben kann. Also stehen große Aufgaben vor uns. Wir haben jetzt beide, Herr Dorst aus seiner schulischen Sicht, ich aus der landespolitischen und bundespolitischen Sicht, ein paar Dinge genannt. Bildung bedeutet viel, viel mehr. Ich habe jetzt nicht über die veränderte Schulordnung gesprochen. Ich habe nicht gesprochen über die Einführung des Faches Medienbildung Informatik, welches ja auch jetzt ab 1. August in den 5. Klassen aufwachsenden eingeführt wird. Also Medienbildung Informatik, 5. Klasse meint, wir fangen in den 5. an, dann gehen die nächstes Schuljahr in die 6. Klasse, dann kommen die nächsten 5. Systematisch entwickelt sich das. Das wird also entsprechend auch vorbereitet. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Und ich will damit nochmal deutlich machen, dass Thüringen überhaupt nicht mit angezogener Handbremse fährt. Im Gegenteil, wir geben Vollgas. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass wir viele Dinge erreicht haben, auch Probleme schon bewältigt haben. Aber die Herausforderungen sind natürlich nach wie vor riesengroß. Und deswegen gibt es gar keine andere Chance, als den Weg weiterzugehen, den Thüringen in der Vergangenheit beschritten hat. Sowohl bei der Einstellung, aber auch bei der Veränderung der Bildungsqualität und des Bildungsangebotes in den Schulen. Und Herr Dorst, damit will ich abschließen, hat ja gerade nochmal deutlich gemacht, alle haben hier den Schulabschluss geschafft. Und das ist nochmal ein klares Plädoyer für das längere gemeinsame Lernen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, damit sind wir an dem Zwischenpunkt angelangt, dass Sie jetzt Fragen stellen können. Ich habe auch hier einen Blick auf unsere Konferenz parallel, dass auch die Kolleginnen in der Distanz ihre Fragen stellen. Ja, bitte. Frau Rauch.
Ich habe mal eine Frage zu den...
Moment, jetzt koppelt es hier ganz kurz, die Technik.
Zu den Einstellungen. Es ist ja bekannterweise so, dass der Lehrermangel ja regional unterschiedlich ist, weil ja auch sozusagen der Zuspruch zu offenen Stellen unterschiedlich ausfällt. Wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt in einer Region oder in einer Stadt, wo es viele Bewerber gibt auf die freien Stellen, passiert es oder hat es, wie oft kommt es vor, dass diese Stellen dann nicht, also dass diese Bewerber dann kein Angebot bekommen und beziehungsweise kein Angebot für eine unbefristete Stelle, eine attraktive unbefristete Stelle, und sieht man denn im Bildungsministerium Möglichkeiten, um insgesamt diese Bewerber dann auch dennoch im Land zu halten?
Genau, also wir sehen solche Möglichkeiten, diese Bewerberinnen und Bewerber im Land zu halten. Also wir haben ja, wenn man so will, zwei Arten von Bewerberinnen und Bewerber. Die einen, die hier in Thüringen erfolgreich ihr Studium abgeschlossen haben, also die erste Phase, und dann über das Studienseminar, zweite Phase, dann auch sich bewerben, hier in Thüringen in den Schuldienst abschließend in den Schuldienst einzutreten. Oftmals begegnen mir in Schulen, Lehramtsanwärterin ist an der Grundschule sowieso, nimmt dann mal bei so einem Beispiel und sagt, ja Mensch, toll, passt alles. Und sowohl das Kollegium sagt, die Schulleiterin sagt, als auch die Lehramtsanwärterin nach erfolgreichem zweiten Staatsexamen, würde ich gerne an dieser Schule weitermachen. Der Bedarf aber an einer Nachbarschule oder noch ein bisschen weiter weg ist viel größer. Und das ist jetzt die Aufgabe der Schulämter, hier zu lenken und zu steuern und diese junge Kollegin dann zu überzeugen, dass sie erstmal an die andere Schule geht, weil da der Bedarf abgesichert werden muss. Das ist das eine. So, das gelingt auch, es gelingt nicht in jedem Fall. Und dann werden eben auch teilweise befristete Stellen angenommen. Befristete Stellen haben wir faktisch gar nicht, sondern das sind Befristungen, beziehen sich immer auf Stellen, die auf Möglichkeiten durch Langzeiterkrankte oder eben Lehrerinnen und Lehrer, die in Mutterschutz bzw. in Elternzeit sind. Das sind die Möglichkeiten, die wir dort haben und die nutzen wir auch weiterhin aus. Das ist eine Möglichkeit. Die anderen Dinge, die eine Rolle spielen, die bekomme ich gerade Lehrerinnen und Lehrer auch in die ländlichen Regionen. Viele wollen ja nach Erfurt, Weimar, also ne, Perlenkette A4 wird ja immer schnell genannt. Aber nicht nur. Da spielen eben die Zuschläge eine Rolle, über die auch vor kurzem berichtet wurde. Da kann ich auch nur noch mal sagen, ist ein Mosaikstein in dem großen Mosaik von Maßnahmen, die wir aufgelegt haben. Die wirken auch. Auf der anderen Seite ist es eine Frage auch der Kommunikation der Kolleginnen und Kollegen aus den Schulämtern mit den Bewerberinnen und Bewerbern. Da hat mir Herr Dorst gerade vor Minuten ein Beispiel erzählt. Vielleicht geben Sie das mal wieder, Herr Dorst.
Ich glaube, das ist ganz spannend für die Personen, die mit Schule nichts zu tun haben. Natürlich hat jeder eine Schule besucht. Viele denken auch, sie können dann so darüber ihren Stab brechen. Aber man muss einfach mal direkt reinschauen und ich glaube, ich kann Ihnen mal das Beispiel geben, wie wir es in der Praxis lösen. Sie sitzen so über der Planung mit Ihrem Stundenplaner oder Ihren Stundenplanerinnen, bei uns in dem Fall mit dem Oberstufenleiter, und dann wird geguckt im Computerprogramm, wie sieht es aus, wie viele Stellen haben wir noch offen, wo sind die Probleme, welche Fächer können wir nicht abdecken. So, dann ist mein nächster Gang, dass ich meinen Referenten anrufe im Schulamt und sage, ich brauche jetzt ein Mathe-Deutschlehrer zum Beispiel. So, dann sagt er, ist in Ordnung, ich gucke nach, entweder kriege ich dann eine entfristete oder eine befristete Stelle, je nachdem. Und dann rufe ich die Sachbearbeiterin an, die dafür zuständig ist. Die guckt danach, ist der Kollege, der sich jetzt beworben hat, zum Beispiel es bewirbt sich jemand direkt an der Schule, das ist ja auch möglich per E-Mail, hat sich noch gar nicht registriert, über die Seite des Schulamts, und dann sagt die, ich brauche jetzt ganz dringend die digitalisierte Bewerbung. Dann rufe ich den an. Das, was ich Ihnen jetzt erkläre, habe ich jetzt am Beispiel vor ein paar Tagen erst gemacht. Das lief genauso ab. Der hat sich innerhalb von einer Viertelstunde beworben. Nach dieser Viertelstunde hat es ungefähr eine Stunde gedauert, bis alles eingepflegt, geklärt war, und dann hatte ich noch am selben Tag die Zusage für meinen Kollegen, dass der hat erstmal eine befristete Stelle gekriegt, aber in der Regel ist es so, dass die entweder verlängert wird, also was ich jetzt erlebt habe während meiner Zeit als Schulleiter, und dann kann das auch schnell gehen, dass die entfristet wird. Das ist dann Aufgabe des Schulamtes, aber Sie haben jetzt mal gesehen, was der Schulleiter im Hintergrund macht, um diese Stelle zu besetzen, und hier hat es einen Tag gedauert.
Weitere Fragen? Frau Magiera.
Da muss ich nochmal nachfragen, aber Sie haben ja Engpässe, ne? Also das klappt halt leider nicht in jedem Fachgebiet. Also für Mathematik hat es jetzt funktioniert, aber Chemie...
Genau, das klappt nicht in jedem Bereich. Da ist es natürlich bei einer großen Schule wesentlich einfacher, weil Sie dann mit den Lehrern auch switchen können. Und das bedeutet natürlich, wenn jetzt jemand ins System reinkommt, der vielleicht einfach nicht hat, was ich gerade brauche, dann verschiebt sich das gesamte System. Also die Planer, die schwitzen dann richtig, ich dann mit, weil ich muss dann mit entscheiden, haben wir das richtig geplant, haben wir es umstrukturiert. Aber man muss natürlich auch sagen, ich kann jetzt klagen und kann sagen, schickt mir unbedingt einen Chemielehrer. Aber wenn es den nicht gibt, dann kann der ja gar nicht geschickt werden. Und es ist ja nicht so, dass die irgendwo Schlange stehen und dann heißt, naja, behalten mal die Chemielehrer zurück oder die Biolehrer. Es gibt sie schlichtweg einfach nicht. Und wenn man sich das Studium auch anschaut, Es ist dafür gar nicht ausgelegt oder konzipiert, mal zu gucken, will derjenige Wissenschaftler werden oder möchte derjenige vielleicht auch in die Schulen gehen? Und da müsste man schon gucken, wenn die Hälfte der Physikstudenten, ich übertreibe jetzt, ich kenne die Zahlen nicht, dass man mich jetzt darauf festnagelt, aber wenn die Hälfte der Physikstudenten durchfällt, dann habe ich als Schulleiter zum Schluss keinen Physiklehrer, weil das Studium so schwer angesiedelt ist und der Rest geht natürlich dann in die freie Wirtschaft und dann ist gar niemand da, dass ich den überhaupt auf die Stelle setzen könnte. Und damit entstehen dann die Lücken, die Sie angesprochen haben. Und die kann ich natürlich nicht füllen, wie auch.
Ja, um das zu ergänzen, also was die Abbruchquoten betrifft, das ist in der Tat bei 50%, das ist bundesweit so, dass diejenigen, die ein Lehramtsstudium anfangen, nach dem ersten, zweiten Semester schon mal die erste größere Gruppe abbricht, weil sie die fachlichen Anforderungen gerade in den Naturwissenschaften nicht packen. Und die nächste Gruppe bricht noch, bei Jena ist es so, Uni Jena, nach dem Praxissemester, weil sie dann Schule aus einer anderen, nicht als Schüler, aus Schülersicht, sondern aus Lehrersicht oder Lehrerinnensicht erleben. Wir haben ja Stellschrauben, darüber hat Herr Dorst schon ein Stück gesprochen. Eine ist, ja okay, wenn jetzt keine unbefristete Stelle zur Verfügung steht, aber ich eine befristete Anstellung erstmal ermöglichen kann, nehmen wir natürlich auch erstmal das in Anspruch, um dann die Überführung in eine unbefristete Stelle zu führen. Das ist das eine. Das zweite ist, und da sind Lehrerinnen und Lehrer so sehr solidarisch, manchmal auch mit Knurren, muss man zugeben, also wenn es um Abordnungen geht. Und dann muss man auch mit hoher Anerkennung feststellen, dass Lehrerinnen und Lehrer auch fachfremd unterrichten. So. Und wenn Sie sich die Einstellungszahlen anschauen, ist auch noch eine besondere Herausforderung für die Schulen, wenn wir 28% der Einstellungen, also von den 1048, 28% Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger haben. Und du kommst an eine Schule, du bist jetzt Mathe-Seiteneinsteiger. Du kommst an eine Schule, da ist kein Mathelehrer mehr. Wer berät mich denn? Wer ist sozusagen mein Mentor oder Mentorin, um mich da in den Schulalltag, in diese Prozesse dort einzuführen? Und da denke ich, da muss auch in den Schulamtsbezirken regionale Veranstaltungen stattfinden, um diejenigen, die bestimmten Fächer unterrichten, dann also auch mitzunehmen und die zu unterstützen. Das wäre ein nächster Schritt, den wir jetzt gehen müssen. Also das, was ich jetzt mit Clustern besprochen habe, also auch sowas zu clustern, dass Seiteneinsteiger noch besser unterstützt werden. Sie wissen ja, dass wir das verändert haben. Da haben wir auch Fehler gemacht. Wir haben sie von gleich zu Beginn das volle Stundendeputat, also 25, 26 Stunden, was da gefordert wird, machen lassen. Das machen wir jetzt anders, dass wir über anderthalb Jahre schrittweise aufbauend dann das Stundenkontingent erhöhen und sie damit auch in den Schuldienst hineinwachsen können. Nicht alle wachsen hinein, das gehört auch zur Wahrheit hinzu, aber das ist sicherlich auch nachvollziehbar.
Dann auch wieder wechseln, die jetzt eingestellt worden.
Zahlen gibt es auch, haben wir die parat?
Es gibt keine Statistik, weil wir Seiteneinsteigende natürlich wie ganz normale Lehrkräfte führen in der Statistik, aber es gibt stichprobenartige Aussagen der Schulämter, dass die Abbruchquote relativ niedrig ist. Also nicht, dass die Maßnahme, sie nicht ins kalte Wasser zu werfen, durchaus einen Erfolg hat.
Und hinzu kommt ja noch die Qualifizierung beim TILM, also bei unserem Institut für Lehrerfortbildung.
Herr Kellermann.
Was die Abbruchquoten betrifft, Herr Holter, hoffen Sie denn, dass bei dem dualen Studium, das jetzt beginnt, dass da die Abbrecherquoten geringer sind als bei den regulären Lehramtsstudiengängen, weil eben schon von vornherein so ein Praxisbezug drin ist? Und wenn das der Fall ist, soll dann diese Form der Ausbildung der jungen Lehrer vielleicht ausgedehnt werden mit 50 jetzt zum Start. Ist klar, aber 50 sind ja wirklich wenig.
Also fang anders an. Wenn ich mit Studierenden rede, sagen die mir, wir wollen mehr Schulpraxis haben schon während des Studiums. Die einen haben das große Schulpraktikum, die anderen ein Praxissemester. Egal, das ist ein bestimmter Abschnitt im Schulalltag, den sie, in ihrem Studium, den sie dort absolvieren. Aber sie sagt, uns reicht die Praxis nicht aus. Und das andere ist, was Herr Dorst schon angesprochen hatte, da bin ich ja mit der FSU Jena in einem intensiven Austausch, um zu erreichen, dass der Anteil von Pädagogik und Fachdidaktik im Lehramtsstudium erhöht wird und der fachliche Anteil doch so verändert wird, dass das den zukünftigen Lehrern und Lehrern mitgegeben wird, was sie als Physiklehrer, Mathelehrer, Chemielehrer auch tatsächlich benötigen. Nicht das ganze sozusagen den ganzen Umfang eines Chemie-Vollstudiums, sondern das, was sie eben an einer Regelgemeinschaftsschule oder auch an einem Gymnasium benötigen. Und das ist ja schon bezeichnend, also ich kann die Zahlen für Jena ganz grob sagen, dass dort über 2000 Gymnasiale am Studieren, aber nur 200, ein bisschen mehr als 200, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber in der Größenordnung, also man sieht den deutlichen Unterschied im Regelschullehramt. Und deswegen ist da gerade im Regelschullehramt einiges zu tun. Und ich bin da im guten Gespräch auch nächste Woche wieder mit der FSU, um hier auch Veränderungen zu erreichen. Da bewegt sich auch einiges. Und die FSU selbst analysiert auch, warum die jungen Leute dann das Studium abbrechen oder umswitchen auf eine andere Richtung. Also das jetzt abbrechen meint das Lehramtsstudium, was sie danach machen, ist jetzt eine andere Frage. Studieren möglicherweise weiter, aber gehen in eine ganz andere Fachrichtung. So, und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Dreh- und Angelpunkt auch für die zukünftige Lehrergeneration ist das Studium. Das Studium muss so attraktiv gemacht werden, auch das, kann man so sagen, das reguläre Studium muss so attraktiv gemacht werden, dass ich von vornherein sage, Mensch, das Ding ziehe ich durch. Und das hat eben was mit den Anforderungen und den Ansprüchen, die damit verbunden sind. Was das duale Studium betrifft, gehe ich davon aus, weil der Praxisanteil deutlich höher ist, dass also diese Kombination auch dazu führt, dass auch der Theorieanteil genau darauf abgestellt wird. Und Professor Mannhaupt hat das ja entwickelt, genau darauf abgestellt wird, was ein Lehrer, eine Lehrerin tatsächlich im Schulalltag braucht. Natürlich mal ein bisschen mehr, aber das ist ja auch richtig und vernünftig so. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Abbrecherquote hoffentlich null ist. Und wenn sie gering ist aus irgendwelchen persönlichen, gesundheitlichen Gründen, was ich niemand wünsche, gut, dann müssen wir damit umgehen. Aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Also es wird auf alle Fälle nächstes Jahr fortgesetzt und wenn es nach mir geht, soll es auch ausgeweitet werden, weil Sie wissen ja, dass wir gesagt hatten, es haben sich, es waren ja über 1000 Bewerbungen, das waren aber von 236 Personen Bewerbungen an verschiedenen Stellen gewesen. Also haben sich ja 236 Menschen beworben auf 50 Stellen und das war natürlich schon mal ein klares Zeichen. Wir haben den Nerv getroffen und es ist attraktiv, genau diesen Weg zu gehen. Also ich bin dafür, und das hat was mit Haushaltsverhandlungen zu tun, dass also auch mit den Haushaltsverhandlungen ganz klare Zeichen gesetzt werden. Bildung ist nicht billig zu haben und Bildung muss auch gerade im Haushalt weiterhin Vorfahrt haben. Und das ist eine Herausforderung für die nächste Zeit, um auch hier klare Zeichen zu setzen. Politische Zeichen, das sind ja Botschaften, die an junge Leute gegeben werden. Habe ich hier eine Chance oder habe ich hier keine Chance? Deswegen eben vorhin auch meine Botschaft, überhaupt nicht an Sparen zu denken, sondern den Level, den wir haben, zu halten und auszubauen.
Frau Rauch nochmal.
Ich habe eine Frage in die Schulleitung. Sie werden auch Ausbildungsschule sein für das duale Studium. Meine Frage, wie viele Seiteneinsteiger, Seiteneinsteigerinnen haben Sie? Haben denn die Veränderung, die wir zum Start des vergangenen Schuljahres hatten, also mit der Reduzierung sozusagen erstmal der Pflichtstundenzahl und so weiter, haben die denn effektiv was gebracht? Und dann, was erwarten Sie denn mit Blick auf die Unterstützung sozusagen der Studierenden, der Lehramtsstudierenden, die jetzt zu Ihnen kommen? Das ist ja auch für Ihr Kollegium ein Aufwand, das braucht Zeit. Gibt es da eine Erwartung, die Sie da vielleicht auch äußern würden? Also ganz konkret auch Abminderungsstunden, solche Sachen.
Ich würde erstmal mit dem ersten beginnen. Mhm. Es wäre schön, wenn ich dann, werde ich wahrscheinlich nochmal nachfragen zum zweiten Punkt. Also der erste Punkt, wir haben jetzt muss ich gut überlegen, 3 bis 4 Seiteneinsteiger, die wir in der Schule haben. Und ich habe jetzt die Prozesse sehr eng auch mitbegleitet, seit ich hier bin. Wir haben zum Beispiel eine DOTS-Kollegin, die das auch fürs Gymnasium die Ausbildung gemacht hat. Die ist sehr engmaschig auch begleitet worden vom Studienseminar, was sehr wichtig ist, weil die Seiteneinsteiger dadurch gutes Handwerkszeug an die Hand bekommen und auch sehr notwendiges Handwerkszeug bekommen. Also ich kann die jetzt nicht einfach in die Klasse reinschieben und kann sagen, okay, das wird schon irgendwie, weil dann geht das schief. Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen denken halt viele, naja, ich stelle mich da in die Klasse und mache das irgendwie, aber das funktioniert nicht. Also ich brauche schon ein Studienseminar und die haben das sehr, sehr gut gemacht, die haben die Kollegin sehr gut begleitet. Wir hatten auch Top-Prüfungen noch in anderen Fächern, in Sport zum Beispiel, da wurde sehr genau hingeschaut. Ich hatte das Gefühl, dass die sehr gut ausgebildet sind und wenn sie damit fertig sind, nach dieser Ausbildung, stehen sie dem Referendar in nichts nach, was die didaktischen Fähigkeiten angeht, was die Ausbildung angeht. Das ist das, was ich jetzt an meinen Fällen beobachten kann. Ja, ich kann das jetzt nur für meine Schule sagen. Und daher denke ich, dass das gewinnbringend ist. Also, dass man so die Leute gut auf den Weg bringt. Denn wenn da jemand dabei ist, der das überhaupt nicht kann oder dafür überhaupt nicht geeignet ist, dann spiegelt sich das natürlich in der Ausbildung wieder. Dann fallen die auch durch und dann schaffen die das auch letztendlich nicht.
Und die Ausbildung als Ausbildungsschule?
Ja, als Ausbildungsschule hat man natürlich immer eine sehr hohe Anforderung, denn Sie müssen ja bedenken, es kommen Referendare. Da haben wir Referendare im Regelschulbereich, wir haben die im gymnasialen Sektor dann, wenn wir fertig sind mit der Oberstufe. Wir haben die vielleicht dann im DAZ-Bereich. Also im Moment ist es eine Riesenfülle.
Ich meine für das duale Studium.
Ach so, Sie meinen jetzt nur für das, ja. Ich muss nur den Bogen spannen, damit Sie verstehen, was diese Fülle angeht. Und dann kommen die jetzt noch mit dazu. Dafür haben wir Verantwortliche für Ausbildung. Denen steht nach der Verwaltungsvorschrift auch die entsprechende Abminderungszahl zu, die sie dann erbringen müssen. So, das heißt, die können sich dann frei das eintakten, wann begutachten die ihre Schützlinge, wann begleiten die, wann nehmen die zusammen. Also es ist schon eine große Freiheit vorhanden. Und jetzt muss man natürlich von Schulsystem zu Schulsystem gucken, also von Schule zu Schule, ist das viel oder ist das wenig? Und wenn das eben nicht ausreicht, dann muss man eben auch mal mit dem Schulamt nochmal eine Rücksprache halten, ob es da noch die ein oder andere Möglichkeit gibt. Meistens wird die gefunden, wenn jetzt noch eine Abminderungsstunde dafür benötigt wird. Wenn das der Ausbildung dienlich ist, dann kann man das tun. Ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Fehlstellen haben Sie und was können Sie überhaupt an Abminderungsstunden rausgeben. Wenn Sie natürlich eine hohe Fehlzahl haben, dass der Unterricht nicht abgedeckt wird, dann können Sie da auch nicht viele Abminderungsstunden ins System geben. Also man muss das von Schule zu Schule betrachten. Also ich denke, wenn ein VFA vorhanden ist und er hat die Abminderungsstunden dafür passend, dann ist das zu bewältigen.
Das sind in jedem Fall Ausbildungsschule, bedeutet immer zusätzliche Anforderungen. Die Begleitung der Seiteneinsteigerinnen, die auch mit ausgebildet werden, zumindest beim Einstieg, dann später auch sehr viele Fragen haben. Dann die Lehramtsanwärter, die regulären und dann jetzt noch die aus dem dualen Studium, die ja sozusagen in einem Ritt Studium und Vorbereitungsdienst machen. Das ist eine zusätzliche Anforderung an die vorhandenen Lehrerinnen und Lehrer. Das ist richtig beschrieben. Und da bin ich der Überzeugung, Abminderungsstunde her oder hin, die zurecht gegeben wird, mit, ich weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf, ein oder zwei Stunden, wie viel da nach der Verwaltungsvorschrift möglich sind, das reicht aber nicht aus. Also das Kümmern um die Begleitung dieser der Auszubildenden und zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer bindet viel Zeit. Und ich glaube nicht, dass man das alles ganz konkret messen kann. Deswegen kann ich nur mit Hochachtung und Dankbarkeit auch von diesen Kolleginnen und Kollegen sprechen, die das noch zusätzlich zu ihrem Unterricht dann tatsächlich auch leisten.
Herr Kellermann. Sie hatten, Herr Holter, die Einbeziehung des Bundes angesprochen, die Finanzierung der Schulen in den Ländern. Natürlich zwei Fragen dazu. Wie realistisch ist das, dass der Bund wirklich einsteigt? Also wie ist da die Stimmungslage in anderen Bundesländern? Was kriegen Sie da mit? Und die zweite Frage ist, wer bezahlt die Musik, der möchte aber bestimmen, was denn gespielt wird. Also dass der Bund nur bezahlt und die Länder weiter die Hoheit über die Bildungssysteme haben, über die Schulsysteme, das ist ja schwer zu erwarten, sondern der Bund wird dann wahrscheinlich auch mitbestimmen wollen. Stellen Sie sich auf sowas ein? Würden Sie das dann auch quasi für zulässig erachten? Wie würden Sie damit umgehen?
Also wir haben ja, danke Herr Göllermann, wir haben ja Gemeinschaftsaufgaben, also regionale Wirtschaftsförderung und dann Hochwasserschutz und trotzdem setzen ja die Länder im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe länderspezifisch diese Aufgaben um. Und wenn es jetzt darum geht, eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung auf den Weg zu bringen, muss man erstens diskutieren, soll das eine reine Finanzierungsangelegenheit, also geht es nur um Finanzierung von Bildung oder geht es auch um inhaltliche Fragen? Da haben Sie schon den richtigen Punkt erkannt. Als Bund würde ich auch sagen, also wenn ich Geld gebe, dann würde ich auch mitreden, wofür das Geld ausgegeben wird. Das haben wir ja beim Stadtchancenprogramm und beim Digitalpakt auch gemacht, dass der Bund mitgeredet hat. Indem wir durch die Verhandlungsgruppe der KMK, können nicht die ganzen 16 Mitglieder der KMK dort verhandeln, mit der Verhandlungsgruppe der KMK genau den Digitalpakt 1.0 ausgehandelt haben. Es wurde ja auch bisher verhandelt über den Digitalpakt 2.0, sowohl über Inhalte als auch über das Geld. Läuft immer parallel. Und beim Stadtchancenprogramm war es auch so, dass wir mitverhandelt haben, was wir denn, also wir haben das ja beide beschrieben, welche Erwartungen wir an dieses Programm haben, aber der Bund hat ja erstmal vorgegeben, wir haben dieses Programm mit den drei Säulen, so, und wie das jetzt im Einzelnen ausgestaltet wird, da gibt uns der Bund die entsprechenden Freiheiten. So, und das, glaube ich, ist genau die Idee, die auch mit der Gemeinschaftsaufgabe verbunden ist. Und wenn man jetzt mal sich die Kultusministerkonferenz anschaut, und wir haben uns geeinigt, dass 2030 erstmalig in Deutschland das einheitliche Abitur geschrieben wird. Das heißt, wir müssen jetzt beginnend die jetzt jüngeren Klassen vorzubereiten, dass sie dann 2027 auf dem Level sind, dass einheitlich in Deutschland die Vorbereitung erfolgen kann. Und das ist eine Verabredung der KMK der Länder untereinander. So. Und so stelle ich mir das auch mit dem Bund vor, dass man sagt, in der Gemeinschaftsaufgabe werden bestimmte Dinge auch fixiert und damit auch festgehalten, wofür Bundesgelder ganz konkret eingesetzt werden können. Die anderen Länder darüber denken, ja, von Ablehnung, ohne dass ich sie jetzt im Einzelnen gefragt habe, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass Bayern, Hessen und Baden-Württemberg sagen, nee, mit uns nicht, das glaube ich liegt auf der Hand. Es steht aber zum Beispiel im Koalitionsvertrag, das, was Sie erst sagen, also im Ampel-Koalitionsvertrag, wo Sie gesagt haben, weg vom Kooperationsverbot hin zum Kooperationsgebot. Und die FDP sagt immer, sie sind bereit, über Grundgesetzänderungen zu sprechen. Und wir haben ja mit dem Digitalpakt 1.0 eine Grundgesetzänderung durchgeführt, damit überhaupt das Geld an die Schulträger fließen konnte. Also da ist schon Bewegung drin in dem System. Es muss jetzt einfach mal ein Ruck durch die politische Landschaft gehen, sowohl Bund und Länder, um diese Dinge überhaupt anschieben zu können. Es gibt jetzt mehrere Anträge, die im Bundestag gestellt wurden. Es gibt auch mehrere Entschließungsanträge im Bundesrat. In der letzten Bundesratssitzung vor der Sommerpause am 5. Juli hat Benjamin Hoff als unser sozusagen Vertreter im Bundesrat ausführlich dazu gesprochen. Gut, da gab es jetzt keine Replik darauf, aber am Ende, glaube ich, ist es notwendig, eine gemeinsame Kraftanstrengung zu unternehmen und wegzukommen von diesen Programmen, die zeitlich befristet sind.
Herr Holter, ich würde noch mal interessieren, wie viele freie Stellen gibt es denn jetzt an den Schulen? Also Sie haben ja von den Neueinstellungen gesprochen, aber noch nicht über die freien Stellen. Und zum anderen vielleicht noch mal eine Prognose von Ihnen, was dieses neue Schuljahr betrifft. Über das letzte haben Sie gesagt, das war herausfordernd. Wird das nächste jetzt auch wieder herausfordernd?
Also wir haben aktuell im Karriereportal 939 Stellen ausgeschrieben. Das ist immer ein dynamischer Prozess, muss man dazu sagen. Die Zahl kann morgen, übermorgen wieder eine andere sein, weil es geht um Besetzung, es geht um Einstellung, also Einstellung in das Karriereportal. Internetseite ist gemeint, hinter der Lehrergewinnungskampagne, dann um neue Stellen, die da eingestellt werden. Also in der Größenordnung bewegen wir uns. Also wenn man jetzt so ganz global sagt, 1000 Stellen müssen besetzt werden, dann stimmt die Hausnummer schon. Also konkret 939. Was die Herausforderungen betrifft, also die Herausforderungen sind ja mehrfache. Und deswegen wird das neue Schuljahr, jetzt 24/25, welches übermorgen beginnt, sehr herausfordernd sein. Das vergangene Schuljahr war insofern besonders herausfordernd, weil es ein sehr kurzes war. Es fehlte ein Monat, ne? Kann man sagen, Herr Dorf? Ja, faktisch fehlte ein Monat. Das haben ja alle Schulen gespiegelt. Mensch, uns fehlt ein Monat, um alles zu schaffen, was man sonst in einem sozusagen regulären Schuljahr schafft. Also ja, deswegen, wir haben mehr Zeit, aber die Herausforderungen werden insbesondere darin bestehen, ja weiterhin ganz aktiv Lehrerinnen und Lehrer einzustellen. durch entsprechendes Management, nenne ich das jetzt mal, was ich erst mit den Stellschrauben beschrieben habe, auch dort ja, die Fehlstellen abzudecken, wo es also zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt. Ja, und gerade auch die Abschlussklassen so vorzubereiten, dass sie, wie hier an dieser Schule, auch erfolgreich ihren Abschluss schaffen. Das sind also riesige Herausforderungen. Dann kommt hinzu, das, was ich andeutete, die Einführung des Faches Medienbildung Informatik. Das ist für die jeweiligen weiterführenden Schulen, das betrifft ja alle, eine zusätzliche Herausforderung. Ja, und mit der Schulordnung, die jetzt auch am 1.8., oder geänderte Schulordnung, die jetzt am 1.8. auch in Kraft tritt, ändern sich auch die Stundenpläne. Das ist aber bei den Planungen, von denen Herr Dorst gesprochen hat, ja schon berücksichtigt worden. Aber das verändert den Schulalltag als solches. Und die eine weitere Herausforderung, vielleicht aber auch, ja, die mit großer Enthusiasmus auch angegangen wird, sind die Tage in der Praxis. Also ich war vergangene Woche in Saalfeld an der dortigen Regelschule, die jetzt auch den Tag in der Praxis einführen. Das ist mit großer Erwartung und auch Optimismus angegangen. Aber das hört sich auch alles so einfach an. Tag in der Praxis bedeutet auch, ich brauche die vielen, vielen Partner, Wirtschaft, Handwerkerschaft und andere, die da mitmachen. Weil das soll ja nicht nur eine Eintrittsfliege sein, sondern ja eine dauerhafte Institution sein, um über den Tag in der Praxis die jungen Leute ganz konkret auf ihre berufliche Entscheidung, also Berufswahl, sagt man da ja, Berufswahl vorzubereiten. Also die Herausforderungen werden nicht kleiner. Wir gewinnen ein Stück Zeit. Und ich hoffe, dass wir durch die Attraktivität Thürings auch weiterhin auf dem Niveau einstellen. Und mit den 313, die ich genannt habe, die wir jetzt im nächsten Monat einstellen werden, haben wir eine gute Ausgangsbasis, auch unsere Ziele über 1.000 einzustellen, wieder zu erreichen.
Ja, unsere Unterrichtsstunde ist schon überzogen.
Gar kein Klingelzeichen gehabt.
Kein Klingel, genau. Moderne Schule. Wenn keine Fragen sind, würde ich es beschließen. Vielleicht, Herr Holter, noch ein kurzes Schlusswort zum Schuljahresbeginn.
Ja, das Herr Breuer gerade gefragt hat, das ist ja genau die spannende. Ich hatte ja damit begonnen, dass ich heute Morgen über 400 junge Menschen und auch ältere, also Kolleginnen und Kollegen aus dem Grundschulbereich getroffen habe, die mit guter Stimmung und Optimismus in das Schuljahr gehen. Ich habe hier bei Herrn Dorst erfahren, aber auch bei dem Besuch in Saalfeld in der Regelschule, dass da eine positive Grundstimmung da ist. Alle sind sich der Probleme und der Herausforderungen auch bewusst. Aber am Ende ist ein Optimismus da, dass die Herausforderungen auch bewältigt werden. Und da bin ich unwahrscheinlich dankbar, dass Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern hier mitziehen. Natürlich gibt es kritische Stimmen. Das wäre auch irgendwie absurd, wenn es diese kritischen Stimmen nicht geben würde. Aber am Ende steht die Schulgemeinschaft zusammen und gibt das Beste für die Kinder unter den gegebenen Bedingungen. Und Politik in Thüringen kann nur eins machen, den Weg, der seit 2015 und seit 2017, seitdem ich hier bin, eingeschlagen wurde, weiterzugehen und weitere Mosaiksteinchen hinzuzufügen, um tatsächlich ja, den Generationswechsel in der Lehrerschaft zu bewältigen und damit besten Unterricht zu ermöglichen. Danke.
Ja, danke Ihnen fürs Zuschauen und dass Sie hier waren. Ein gutes Schuljahr uns allen.